Hallo und grüß euch, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge vom Daily Game Podcast. Und bei mir sitzen heute der Adnan.
Hallo.
Der Michi.
Moin.
Und mein Name ist Sinan und wir wollen uns heute eines der alten, großen und vermutlich nie endenden Franchises vornehmen. Und wie ihr im Titel der Episode schon gelesen habt, heute geht's um Assassin's Creed. Adnan, was war der erste Assassin's Creed-Teil?
Meinst du mal wirklich das erste? Ich bin wirklich gleich zu Beginn eingestiegen, weil mich das Thema total interessiert hatte. Also generell die Geschichte der Assassinen, das Ganze im Orient und so weiter. Und ich fand das erste wirklich gut, eigentlich. War eigentlich sehr zufrieden mit dem ersten Teil.
Michi, wo hast du angefangen?
Genauso. Also ich bin immer wieder beim alten Herren-Podcast, aber ja, ich habe auch Assassin's Creed 1 damals, mag es nicht glauben, 2007 war das.
2007?
Wow. Ja, zwei, ist sogar älter als Avatar, glaubt man nicht, ne? Bei der langen Wartezeit. und ja, also auch damals 2007 auf der PS3 angefangen.
PS3, ja.
War, glaube ich, sogar eins der ersten PS3-Spiele, wenn ich mich jetzt nicht... Also Uncharted und Assassin's Creed waren ganz weit vorne bei mir.
Das stimmt.
Bei mir war es witzigerweise auch das erste, damals auf der Xbox 360, die ich dann geguckt habe. Ja, mir geht es da wie Atmen. Mir hat das Thema so gereizt, mir hat das so taugt, wie das damals quasi präsentiert worden ist, wie es geheißen hat. Ja, das kommt jetzt. Ich bin mit offenem Mund bin ich vor dem Fernseher gesessen, beziehungsweise war das damals YouTube. Also jetzt irgendwo bin ich gesessen, mir ist wirklich die Laut runtergefallen, weil ich mir gedacht habe, fuck, schaut das geil aus. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, tatsächlich Solo-Producer damals war Jade Raymond.
Wow.
Jade Raymond hat damals quasi als Solo-Produzentin Assassin's Creed 1 gebracht und ich war so hellauf begeistert von dem, was diese Frau da gepitcht hat. Ich glaube, das war tatsächlich auf irgendeiner Gamescom oder so, wo ich das Video gesehen habe, wo die auf der Bühne erklärt hat, was wird möglich sein, was wird Assassin's Creed werden. Und in dem Moment war ich schockverliebt in Jade Raymond als Designerin, Producerin und habe mir gedacht, ich will jedes Spiel spielen, was diese Frau auf den Markt bringt, weil das so geil ausgeschaut hat.
Das war damals wirklich ein Happening, das stimmt, ja. Ich meine, jetzt rückwirkend kann man sagen, eigentlich war es eine verdammt geile Grafik- und Technik-Demo von der PS3, aber einen Fang gemacht hat.
Was ja damals Assassin's Creed, erinnert mich noch, was mir auch aus die Socken geschossen hat, war eines der Features, was sie da quasi groß angekündigt haben. Wir sind die Ersten, die das machen, ist dieses, diese Heavy Crowd, die du an NPCs hast, wo du dich durchnavigieren kannst. Dieses, dass du NPCs auch zur Seite schieben kannst und dich da durchnavigieren, das hat es ja bis dato nicht gegeben. Und ich war so baff, dass man mit NPCs mal tatsächlich ja irgendwie so interagieren kann, ohne dass es zwingend eine Story-Interaktion war. Das war schon ziemlich geil.
Ja, und du konntest einfach lauschen an den Konversationen von den Leuten. Was ich vor allem auch cool fand, du konntest einfach eine Taste gedrückt halten und bist über die ganzen Dächer der Stadt gelaufen und gesprungen und hast geklettert. Also das war wirklich cool, ohne sich da irgendwelche Quick-Actions oder Tastenkombinationen merken zu müssen. Diese ganze Parkour-Action, wie er über die Gebäude gelaufen ist, das war schon beeindruckend.
Es war damals zu seiner simpelsten Phase, quasi, das hat sich ja mit den Teilen dann etwas komplexer dann gestaltet, aber es war trotzdem ein Phänomen. Also gerade dieses Parkour-Ding, mit dem hat, glaube ich, auch damals keiner gerechnet in einem Game, vor allem so klobig es auch aus heutiger Sicht ist, aber so smooth, wie das damals gerannt ist.
So smooth, genau.
Ja. Ich habe ja die Ezio Collection, habe ich dann irgendwann mal, ich glaube, letztes Jahr im Herbst, habe ich die Ezio Collection mal getestet auf der Switch. Boah, ist die Scheiße zum Steuern. Aber damals, 2007, also da, Nonplusultra.
Stimmt. Und es war auch noch dann dieses Element mit eigentlich auch ein bisschen Avatar-ähnlich, oder? Man legen sich in eine Maschine rein und wachen jemand anderem auf. Aber dieses Element war dann schon sehr, sehr spannend, dass er sich da in die Geschichte seiner Vorahnen da zurückerinnert und dann ist er in diesem von dieser Firma gefangen oder wie auch immer, die da versucht, irgendwas zu finden. Also
das, das war ja damals auch eines der eigentlich so wirklich so ein Mindfuck-Ende.
Ja, total, total.
Wo plötzlich in der Gegenwart du dann plötzlich diese, ja, hieß es damals schon Adlersicht? Aus der Sinnensicht?
Mm-hmm. Ja, das Eagle Eye.
Und plötzlich bist du in der Gegenwart mit dem Desmond Miles, glaube ich.
Desmond,
genau.
Miles, ja.
Und plötzlich kannst du auch das und das Spiel ist aus. So, what the fuck? Und das war schon eine der größeren, eigentlich kinoreifen Produktionen, wenn man es so nimmt.
Ja.
Ich mein, ist mittlerweile Standard irgendwo. Also ich glaube, wir haben es in einem der letzten Podcasts erwähnt, dass mittlerweile AAA-Produktionen von Videospielen gleich viel, wenn nicht sogar noch mehr, verschlucken als Hollywood-Produktionen. Aber damals war das halt so richtig, richtig großes Kino. Auch wenn es Technik heute, wie gesagt, 15 Jahre, man darf es nicht unterschätzen, nicht mehr ganz so smooth aussehen lässt.
Technisch ja, hast du absolut recht. Aber jetzt, weil du hast ja das bezogen jetzt auf den Story-Arc und den, den Mindfuck am Ende, das ist ja wirklich kinoreif gewesen,
was du
so abgelegt hast. Mal abgesehen davon, dass der Kinoversuch von Assassin's Creed
dann über den sprechen wir bitte. sonst wird es wieder ein Suda-Podcast. Und
aber was ich finde, dass Assassin's Creed 1 damals richtig geil gemacht hat, war eben genau diese Story. Ich finde, dieser eine einzelne Storystrang von Alter ihr Ibn Lahad, wie er geheißen hat, der war so schön geschrieben und so schön rund und abgeschlossen durch diesen Mindfuck mit dem Cliffhanger. Perfekte Vorlage für weitere Spiele. Aber Ezio Collection hat dann die Story, finde ich, auch noch geil gemacht, mit Ausnahme von Revelations. Aber dann Assassin's Creed 3. Ich finde tatsächlich, dass sie mit Assassin's Creed 3 dann in amerikanischen Bürgerkrieg mit dem Indianer, Connor Kenway, glaube ich, war das?
Ja,
genau. Mit dem haben sie dann tatsächlich so ein bisschen diesen Touch für geiles Storytelling verloren.
Ja, da haben sie es wieder, wie gesagt, Personal Opinion und so weiter, aber da haben sie ja wieder den Mindfuck versucht in die Richtung, dass du ja eigentlich begonnen hast als Vater von Connor, der ja Templer ist und du am Anfang mit dem quasi spielst und du dann erst, glaube ich, nach 2-3 Stunden im Spiel so drin was,
ja,
überhaupt erst checkst, oh, warte mal, das ist gar nicht der Hauptcharakter.
Mhm.
Ja, das war dann schon wieder sehr versucht. Aber man muss halt auch sagen, sie haben halt mit der Ezio Trilogie, nennen wir es einfach mal Trilogie, storymäßig halt wirklich sehr, sehr vorgelegt. Und zwischen, was war jetzt der letzte Ezio-Teil unter Anfang? Ich glaube, da war
Revelations.
Genau. Und das war 2011. Und Assassin's Creed 3 kam dann schon 2012. Also.
Ja, da haben sie dann das angefangen, was
meiner Meinung
nach die Serie zerstört hat, diese jährlichen Releases.
Genau. Genau das. Und das, also. Ich springe jetzt mal vor, also es ist schon noch, also Black Flag und Syndicate gehören bis heute zu den absoluten Top-Spielen für mich in der Assassin's Creed-Reihe.
Bin ich ganz bei dir.
So viel Spielzeit, die ich da reingesteckt habe, sei es in die PS3-Version, dann nochmal in die PS4-Version von Black Flag. Syndicate, genau, die Zeitepoche, das war genau meins mit viktorianisches Zeitalter in London. Das erste Mal zwei Charaktere, dann auch noch zwei verdammt coole Charaktere. Neues ausprobiert. Es gab schon noch ein paar Highlights, bevor sie es wirklich in den Sand gesetzt haben, meiner Meinung nach.
Definitiv. Also ich habe nur dann quasi mit Assassin's Creed 3 habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, man sollte Assassin's Creed nur mehr jedes zweite kaufen. Assassin's Creed 3 war echt fad, finde ich. Dann ist Assassin's Creed Black Flag gekommen, und holy fucking shit, auf hoher See mit dem Schiff. Und Edward Kenway war einfach, wow, fuck, war der Charakter geil.
Yeah.
Den habe ich so gefeiert. Dann ist Assassin's Creed Unity gekommen, auch wieder so ein richtiges Wrack von einem Spiel.
Yeah.
Und nach Unity kam wieder Syndicate. Syndicate, ihr habt diese Dynamik mit den Zwillingen und dass du zwischen denen wechseln kannst, zwischen Evie und Jacob Fry, das war einfach zu genial und eben auch das Zeitalter, alles. Noch Syndicate, was ist dann gekommen? Ich glaube, dann ist einmal lang nichts gekommen.
Naja, so lang nicht, deshalb hat es so ein paar kleine Ableger gegeben, diese Assassin's Creed Chronicles, wo eins in Indien war, eins in Russland, Da habe ich nie wirklich, habe ich mich nie drüber getraut, ehrlich gesagt.
Aber
ich
es gab,
nie gespielt.
das war schon auf der Konsole, oder? Das Chronicles. Weil es gab ja noch welche auf der PSP und der Vita auch noch.
Ja, also PSP, was immer nochmal, lass mich überlegen,
Da war
PSP.
eines, wo du irgendeine Frau gespielt hast. Zum ersten Mal war die Frau der Hauptdarsteller.
Genau, das war Liberation, wenn ich mich jetzt nicht
Liberation,
ganz
das war gar
täusche.
nicht
Das
so schlecht.
war zwischen 3 und 4 und war quasi, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, das Prequel zum
Zu Black
vierten
Flag,
Teil.
ja.
Ja, da habe ich, das ist dann einfach untergegangen. Da kam dann wieder so viel hintereinander raus, dass ich einfach nicht mehr wusste, wo bin ich da jetzt storytechnisch. Und da ist ja auch richtig, richtig kompliziert geworden mit der Gegenwartsgeschichte. Mit der
Genau.
Sonneneruption, die plötzlich da war, plötzlich waren Götter im Spiel.
Genau, genau,
Und da
genau.
bin ich dann, ganz ehrlich
Bin
gesagt,
ich dann
ausgestiegen und
ausgestiegen, ja.
habe mir gedacht, okay, lass mir meinen Spaß in London mit den Geschwister Fry, da ist es richtig cool. Und habe mich dann auch, was die Gegenwartsgeschichte betroffen hat, eigentlich nicht mehr wirklich viel interessiert. Und dann kam der große Sprung erst 2017 mit, was, 2000, nee, es war
Origins.
2017 mit, nein, nein, Origins.
Origins, ja, stimmt.
Origins,
Origins, boah,
genau.
war das schön. Fuck.
Das war ein richtig schönes, das war so ein Avatar 2-Spiel.
Stimmt, die Story war schwach, aber das Gameplay und die Optik von dem Spiel war ein Traum.
Also,
Was ich in
richtig.
dem Spiel mit Screenshots verbracht habe, mit dieser Fotofunktion, boah, das habe ich noch nie in einem Spiel gemacht, da aber gern, da richtig gern. Aber jetzt mal kurz, Hand aufs Herz. Vielleicht bin ich der Einzige, dem es so geht. Für mich haben die Assassin's Creed-Spiele immer mehr Spaß gemacht, wo ich am wenigsten Zeit in der Realität verbracht habe. Wo am wenigsten Realität drinnen war, am wenigsten Desmond oder wer auch immer das dann später war. Je weniger ich in dieser echten Welt war, sondern mehr in der Avatar-Welt quasi, umso mehr hat mir das Spiel auch Spaß gemacht.
Das stimmt. Mir auch. Also, das war eigentlich teilweise schon nervig, wenn du dann immer wieder in die Gegenwart zurückgekommen bist und das zusammenstückeln musstest,
Ich
weil.
bilde mir ein, in der Ezio-Trilogie war es dann sogar noch Teil vom Hauptspiel, oder? Wo du in
Genau,
die
da war es
Gegenwart
auch.
musstest.
Genau.
Genau, ja, ne?
Und im letzten konntest du ihn ja dann auch selber spielen. Also, du konntest ihn immer spielen, aber da hast du dann auch Sequenzen gehabt mit ihm, aber da war er irgendwo dann in Südamerika, irgendwo dann kann ich mich erinnern, da warst du in irgendeinem Stadion, wo du dann auch mit ihm schon herumklettern musstest und so. Aber danach war es dann eigentlich immer nur so ein paar Minuten am Ende des Spiels oder zu Beginn des Spiels, dass du diese Sequenzen hattest und das war eigentlich völlig irrelevant schon.
Weil ich denke mir jetzt, also ich, wie gesagt, Origins, das war eines der wenigen, die ich nicht so intensiv gespielt habe. Bei mir war es dann eher Odyssey, wo ich dann wirklich reingekippt bin. Und da kenne ich den Fotomodus Wahn sehr gut. Durch das alte Griechenland surfen. Also, Faden verloren.
Fotos im alten Griechenland.
Fotos im alten Griechenland, das könnte in eine komplett falsche Richtung gehen. Egal.
Ja.
Genau, Gegenwartsgeschichte, die habe ich dann eigentlich komplett weggelassen. Also ich könnte dir jetzt auch nicht mal sagen, so Dings hätte ich nicht mich vorher informiert, was da jetzt gerade abgeht, gegenwartstechnisch an Geschichte, die im Background läuft, wer quasi im Animus liegt und welcher Vorgänger das jetzt ist zu, wie es jetzt Valhalla.
Ich muss ja sagen, dass mir genau dieser Teil so scheißegal ist. Dieses, ob die Geschichten zusammenhängen, wie sie zusammenhängen in der Gegenwart. Ich habe es ausgeblendet. Auch die Sachen, die damals nur zu Zeiten des ersten Assassin's Creed ja eigentlich interessant waren. Was ist da los? Ist mir mittlerweile wurscht. Ich will gar nicht mehr, dass die in der Gegenwart zusammenhängen, weil das hat mir Assassin's Creed Odyssey, nicht Odyssey, Origins sagt, dass selbst wenn die einen Zeitsprung vor das alles, weil Origins war wirklich der allererste Assassine, das allererste Mal, glaube ich, Eden Splitter, Eden Apfel oder wie das heißt, allererste Mal Kontakt mit dem. Aus dem Nichts, quasi so ein Zeitsprung so weit vor, war für mich so, okay, geil. Ich muss aber nicht wissen, wie das in der, ist mir wurscht, wie das in der Gegenwart zusammenhängt. Ich weiß, ich bin da jetzt quasi am Anfang dieser ganzen Assassine-Geschichte. Das war für mich immer schon viel relevanter und das war interessanter in dieser Spiele.
Also ich glaube, Assassin's Creed war von Anfang an, also ein Nischenspiel war es nie. Gerade mal vielleicht der erste, bis man dann gemerkt hat, was da wirklich für ein Potenzial drin steckt. Aber ich denke, man muss schon einen gewissen Grad an Interesse haben, auch für Geschichtliches einfach. Dass du sagst, hey, das macht mir richtig, richtig Bock, dass ich mehr über diese Ära auch rausfinde. Vielleicht lagst du noch daran, ich war immer wenig interessiert an der ganzen amerikanischen Geschichte unter Anführungszeichen mit den Unabhängigkeitskriegen und dem Ganzen. Vielleicht hat es mich da auch etwas verloren, aber Origins, altes Ägypten, her damit. Alte Griechen, Odyssee, her damit. Ich habe es geliebt in der Schule, ich liebe diese Epochen. Von dem her, ja, also so ein Faible für Geschichte, glaube ich, sollte schon da sein, wenn man Assassin's Creed so richtig, richtig genießen möchte.
Ja, das stimmt, ja.
Bin ich ganz bei dir. Und ich bin ja eigentlich jemand, der Geschichte unglaublich feiert. Also historische Games, voll meins. Und ich glaube, du hast mir gerade tatsächlich eine Erklärung geliefert, wieso mir dieser Indianer damals nicht so taugt hat. Also dieser amerikanische Ureinwohner, weil mich auch die amerikanische Geschichte eher nicht interessiert. Aber ja, antikes Ägypten, antikes Griechenland, fuck, ist das cool. Einfach auch diese Götter, die es dann, obwohl das dann schon Richtung High Fantasy gegangen ist, dass du Gottheiten bekämpfen musst, aber das war geil, wenn da so ein fetter Anubis vor dir steht. Das ist schon ziemlich cool.
Es sind ein paar wirklich gute Ansätze drin, auch wenn man, also neu ist ja nicht immer besser, wie man weiß, aber wenn man es dann richtig macht, dann kann das schon richtig begeistern. Betonung auf, wenn man es richtig macht.
Und jetzt kommen also die neuen Teile, die sie angekündigt haben, der soll ja auch wieder mehr in die Richtung der originalen Serie gehen. Also sie wollen irgendwie back to the roots mit der Klinge und so weiter.
Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, soll der quasi die Fortsetzung von Valhalla, ja quasi dann die Vorgeschichte oder auch übergreifend sein zu Assassin's Creed 1, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
Es ist ein Prequel zu Valhalla, oder? Von einem der Charaktere. Nein.
Also in Valhalla triffst du ja auf den Assassinen, schieß mich tot, wie ist der Name jetzt?
Ich habe mir jetzt auch vergessen. Der Arab.
Du triffst auf einen Araber. Genau. Und der wird dann, also so von dem her, was ich jetzt ausgehe vom Trailer her und einfach auch die Location, wo Mirage heißt, genau.
Mirage, genau.
Ist es ja eigentlich die einzige mögliche Auflösung, dass du quasi Richtung Altair auch gehst, einfach zeittechnisch gesehen.
Ja, Basim. In Basim
begegnest. Ja, genau.
Das habe ich noch nebenbei aufgemacht. Aber was, da scheiden sich jetzt die Geister. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auf beiden Seiten. Was in letzter Zeit laut worden ist, speziell seit Origins, Odyssey und Valhalla, ist, weil ihr gerade sagt, sie wollen wieder zurück an die Anfänge, ist dieser Schrei noch mehr Stealth. Mehr Stealth, weniger quasi draufhauen und ich finde, die Fans haben schon recht. In Origins, Odyssey und Valhalla ist der Roleplaying-Faktor mehr in den Vordergrund gekommen. Sprich, find die geilste Ausrüstung und du kannst die überall durchmetzeln, wann du willst. Ich habe aber tatsächlich, finde ich, diese drei, also Odyssey habe ich nicht gespielt, aber Origins und Valhalla habe ich trotzdem sehr, sehr stealthy gespielt, speziell seit Einführung von Pfeil und Bogen. Wie schaut's bei dir aus, Adnan? Warst du mehr der Stealther oder bist du in die Sachen eingestürmt und hast alles niedergemacht?
Also ich war schon mehr der Stealth-Liebhaber. Einfach Metal Gear Solid ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsspiele, wenn ich das liebe, die Favorite-Serie. Und das hat mich schon gefallen, auch bei Assassin's Creed, dieses Heranschleichen, versteckt sein, diese versteckte Klinge haben, vom Dach springen, die Einführung der Doppelklinge war ein Highlight für mich, ich glaube, das war bei Brotherhood dann, wo er dann zwei Klingen hatte. Das war mega, also das hat mir wirklich getaugt. Und da hat es mich dann auch verloren, das war dann auch der Punkt, wo es dann mehr, weniger weg von Stealth und mehr Richtung Action-Drama ging, da hat es mich dann eigentlich auch verloren. Die Serie.
Michi, was ist mit dir? Eher Stealth oder hau drauf?
War eigentlich immer, wenn es die Möglichkeit gab, Stealth zu machen, dann auch im Stealth-Modus versucht, Gebäude zu leeren und die Gegner zu erledigen. Einfach so ein richtig cooler Batman-Move von oben herab, ohne dass dich jemand sieht und genial. Weil der Anton es gerade angesprochen hat, wo ich dann ausgestiegen bin, muss ich ganz ehrlich sagen, das war das Killtree bei Valhalla. als ich den das erste Mal gesehen habe im Spiel, ich meine, so, what the fuck, was soll denn das jetzt? Nicht nur, dass du nicht siehst, in welche Richtung du skillst, außer du kanntest dann schon den richtigen Trick, um herauszufinden, wo welches Gimmick als nächstes erscheinen wird. Und man dachte, Leute, man kann es dann echt übertreiben. Und da bin ich dann auch an dem Punkt, wo ich sage, ein bisschen back to the roots, man muss nicht immer alles so machen, wie es mal war, oder gut funktionierende Funktionen bitte gerne behalten, aber einfach ein bisschen back to the roots und diese Stealth-Sachen wieder dazu bringen. Und mir war Pfeil und Bogen einfach nicht genug, um Stealth da jetzt wirklich so ausleben zu können, wie ich das noch in den ersten Teilen gemacht habe, oder gerade auch bei Syndicate, wo du über die Dächer Londons gelaufen bist und dann einfach einmal vermöbelt hast oder deine Ziele ausgelöscht hast.
Wobei ich sagen muss, was Skilltrees angeht, da werden wir in einer anderen Folge, werde ich viel mehr auswählen, und das ist God of War. Das ist Skilltree über, drüber, drüber.
Fand ich jetzt gar nicht so, also den fand ich weniger schlimm als eben Valhalla.
Mhm. Also ich habe Assassin's Creed Valhalla lang gespielt, ich habe jetzt God of War Ragnarok durchgespielt. Das Skilltree von Ragnarok stellt alles in den Schatten, was ich hier erlebt habe. Bei Ragnarok hat selbst die Axt einen eigenen Skilltree, verdammt.
Natürlich.
Na, das hat's, also das, in Valhalla haben deine Waffen keinen Skilltree. Deine Waffen haben eine Funktion aus.
Ja. Und trotzdem, wenn du beide Skilltrees nebeneinander stellen würdest, wäre Ragnarok noch immer kleiner und übersichtlicher als der von Valhalla.
Das werde ich recherchieren, du Ei. Das werde ich recherchieren. Das heute da in der Ragnarok-Folge dann vor.
Perfekt.
Aber
Challenge accepted.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beides genossen, weil ich bin genau wie ihr ein Stealther. Ich liebe es, stealthmäßig durch Sachen durchzugehen und zu sagen, ich habe ein ganzes Fort leer geräumt, ohne dass einer mich auch noch wirklich sieht. Aber ich habe das ziemlich abgefeiert als in Origins des Kommen ist, dass du tatsächlich dir hast aussuchen können, was für Ausrüstung hast du dabei, weil die habe ich dann meinem Stealth Operandi quasi angepasst. Ich habe geschaut, dass ich am liebsten diesen Bogen benutzt, wo du die Pfeile so ein bisschen steuern hast können. Mhm. Den habe ich so gern benutzt, weil ich mit dem einfach viel stealthiger unterwegs war. Und dann entsprechend quasi dann meine Nahkampfausrüstung, weil ich halt durchaus Gegner auch in einem höheren Level gerne mal stealthmäßig angegriffen habe, und das ist ja dann nur gegangen, wann der Ausrüstung entsprechend geskillt war. Ja, da sind wir bei Skilltree, und ja, er war komplex, aber...
Komplex ist jetzt aber nicht ausgedrückt.
Weil ich sag das, ich werd das recherchieren, das knallt auf den Nasen.
Mach das, ja, aber ganz dass ehrlich.
Du nimmst God of War gerade nur in Schutz, weil es dein lieber
Spiel ist. Nein, ganz und gar nicht. Das ist selbst das Skilltree bei God of War war, wo ich mir dachte, ey... Echt jetzt? Und jetzt kannst du dann, wenn du das und das auch noch weitergespiegelt hast und dann auf Goldstufe bist, kannst du jedem eigenen Skill, den du da hast, noch einmal etwas dazufügen. Ja. Ja, ist übertrieben. Aber trotzdem, diese Nebelwand, die sich Skilltree genannt hat in Assassin's Creed Valhalla. Nee. Das war das abschreckendste Beispiel in einem Spiel, das ich je gehabt habe. Und ich glaube, ich habe mich erst ein halbes Jahr später über dieses Spiel dann wirklich drüber getraut. Da dachte ich, ich brauche allein einen Monat, bis ich diesen Skilltree verstanden habe.
Echt gut. Ah, na gut, aber bleib mal bei Assassin's Creed.
Ich glaube, hat die Jade, glaube ich, die Trilogie noch fertig gemacht, oder? Die ist ja dann ausgestiegen oder hat sich dann getrennt.
Jade Raymond war meines Wissens noch nur sehr lang dabei. Also ich weiß, Moment, das
hast du ja. Hat sie noch länger als die Trilogie gemacht?
Also ich bilde mir ein, sie hat auf jeden Fall bis Revelation hat sie fix mitgemacht.
Bis Revelation noch? Also ja, also generell bist du der ganzen Ezio...
Na tatsächlich, sie hat tatsächlich lange Pause gemacht nach Assassin's Creed 2, sehe ich gerade, hat dann bei Unity mitgewirkt und danach hat sie aufgehört. Warum? Warum?
Warum wohl?
Und dann erst bei Star Wars Battlefront 2 war ihr letztes Spiel, was bei ihr gelistet ist. Zumindest laut Wikipedia. Die hat ja dann ihr eigenes Studio gegründet.
Genau, Haven Studios. Ja. Und jetzt ist sie ja mittlerweile von Sony gekauft.
Es ist wieder quasi zurück dort, wo es angefangen hat.
Was angefangen hat, ja.
So, aber jetzt möchte ich, ich möchte jetzt heute eine positive Folge, weil der mich ja recht hat, wir sollten nicht ständig nur sudern und jammern. Heute möchte ich mal richtig eine lobenswerte Folge machen. Aber bevor wir zu den lobenswerten Sachen der Assassin's Creed-Reihe und dieses ganze Gameplays kommen, Warum war Unity so ein Fuck-up?
Weil es genau dieselben Probleme hatte wie Assassin's Creed 3 auch. Ich erinnere mich noch, ich habe mich so gefreut auf diesen dritten Teil, habe ihn dann geholt und das war wohl eigentlich einer der, nennen wir es jetzt einfach, zähesten Spielstarts, die ich je gehabt habe. Abgesehen davon, dass es voller Bugs war, geruckelt hat, mir ist noch kein Spiel so oft abgestürzt auf der PlayStation 3 wie dieses Assassin's Creed 3.
Bis Unity kam.
Ja, richtig. Bis Unity kam. Und wir wissen ja, so viel Zeit war da gar nicht dazwischen. Es waren gerade mal 3 Jahre? Unity? Nein, 2014 war Unity sogar. Also 2 Jahre. Und da hat man schon gemerkt, hätten sie sich mal ein bisschen mehr Zeit gelassen.
Okay.
Aber du hast jetzt gerade was angesprochen, wo ich sage, das ist jetzt der Fehler, den kann man jetzt nicht einmal Unity selber vorwerfen, sondern ich finde, die Assassin's Creed-Reihe ist ein Paradebeispiel für etwas, was man in der Dinge, die im Gaming nerven, Folge gehabt haben. Diese Tutorial-Quest, dieses gehe diesem Charakter nach, um die Steuerung zu lernen. Das ist, was das hat, die ganze Assassin's Creed-Reihe durchgehend. Und das nervt in jedem einzelnen Teil.
Das stimmt, ja.
Und was sie bis heute nicht hingekriegt haben, das ist was, das hat Red Dead Redemption 2, finde ich, voll geil hingebracht, aber die Assassin's Creed Reihe ist auch so ein Paradebeispiel für dieses, wenn du einem NPC generell folgen sollst, die gehen zu langsam, um zu laufen, aber zu schnell, um einfach nur hinterher zu gehen.
Stimmt. Dann laufst du kurz und dann gehst du wieder, dann laufst
ja.
du.
das kennen sie wie kein anderer. Leck mich am Arsch. Das ist sowas von anstrengend. Ja. Und das sind meiner Meinung nach die einzigen Nervfaktoren in der Reihe. Was sie halt dafür grenzgenial gemacht haben, war so richtig geiles Design, finde ich. Ich finde, die Assassin's Creed Reihe, da schaut, egal ob das Spiel gut oder schlecht war, die Charaktere schauen einfach so geil aus und das sind so richtig cosplaybare Charaktere.
Oh ja, voll, total. Sie haben echt schöne Charaktere und auch die Welten waren immer extrem gut gemacht. Also auch in Unity, egal wie oft das jetzt abgestürzt ist oder nicht, aber Paris sah einfach genial aus. Ja, also das fand ich schon immer, dass und gerade weil ihr auch gesagt hattet, also wenn man sich etwas für Geschichte interessiert, dann ist die Assassin's Creed-Reihe wirklich ein Geschenk. Also da kannst du richtig eintauchen in Geschichte und diese alten Städte kennenlernen, die du sonst in der heutigen Zeit kennst. Das ist schon sehr cool, weil sie sich ja wirklich dann noch dran anlehnen, wie die Stadt wirklich früher ausgesehen hat. Das ist nicht erfunden, sondern basiert auf der realen geschichtlichen Stadt. Das finde ich schon sehr cool gemacht.
Darum hat mir auch Syndicate so gefallen, weil ich einfach London so schick
genau, fand zu der genau. Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Auf Kutschendächern durch die Stadt.
Genau.
Bei Nebel und Regen, auch wenn es jetzt grafisch gesehen nicht unbedingt so das Highlight war. Aber es hat einfach verdammt viel Spaß gemacht, mit den Geschwisterchen durch die Stadt zu jagen.
Es ist ja tatsächlich gerade so ein bisschen eine Übersättigung da auf dem Spielemarkt mit Open Worlds. Ja. Man hört es von vielen Seiten, Open World nervt, das muss nicht immer alles Open World. Aber Assassin's Creed ist eine der wenigen Spielreihen, die, finde ich, Open World interessant machen. Die haben Open Worlds, die ich immer gern anschaue, die ich gern erkunden tue.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du dich für Geschichte interessierst. Ich glaube, dann ist es für dich genauso eine Spielwelt wie jede andere. Sei es eine von Zelda, Breath of the Wild oder Spider-Man oder was weiß ich, was für alles. Wenn du diesen Funken Geschichtsinteresse da hast und dann durch, wie gesagt, antikes Griechenland laufen kannst, antikes Ägypten und wirklich die Pyramiden dir anschauen kannst, natürlich ist das was viel Cooleres. Jetzt sagst du, ja, cool, ist eine Spielwelt, mir egal. Fällt dieser Faktor, glaube ich, auch wieder weg. Nicht bei allen, aber ist auch sicher nur eine gewisse Zielgruppe, sage ich jetzt einmal, die sagt, hey, das ist genau das, auf das ich abfahre.
Jetzt hat sich in den Assassin's Creed Spielen sehr, sehr viel da, von diesen Anfängen, wo wir schon begeistert waren, dass du dass du Gespräche mit anhorchen kannst, dass du Taschendiebstahl begehen kannst, dass du dich durch Menschenmengen durchbringst. Das war ja schon ein Highlight hoch 10. Aber die haben sich ja wirklich, wirklich weiterentwickelt und haben meiner Meinung nach gaming-technisch so innovative Sachen braucht, mit dann in Teil 2, wo du plötzlich dann auch Pferden durch die Menschenmengen reiten hast können, dann ist es mit diesem Enterhaken losgegangen und dann kam der meiner Meinung nach immer noch beste Assassin's Creed-Teil mit dem revolutionärsten Sprung in einer Gaming-Engine. Mit
Was, lass mich raten. Du konntest nicht mehr trinken.
Na, das war der Teil, wo du richtig zum Trinken angefangen hast, nämlich Assassin's Creed Black Flag, okay. Wo du sogar Achievement gekriegt hast, wann du dich in die Bewusstlosigkeit gesoffen hast mit Kenway. Du hast nämlich ein Trophy gegeben, ja, wann du so viel gesoffen hast, dass du bewusstlos war, ein bisschen irgendwo aufgewacht bist, dann hast du ein Trophy gekriegt.
Okay, das wusste ich nicht. Ja, aber Black Flag, das stimmt, das war eine bessere Open-World-Geschichte als die anderen, vor allem ey, die Schiffskämpfe, die waren einfach genial. Das hat mir echt taugt.
Sich generell um dieses Schiff kümmern und dann auch am Schiff, genau. dieser Wirtschaftsfaktor dann im Hintergrund, dass du deine eigene Flotte gehabt hast und die quasi nach Europa zum Handeln geschickt hast und so.
Genau.
Ich hätte mir nie gedacht, dass man ein Spiel für sowas begeistern kann.
Da gab es dann sogar, das war Black Flag, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, eine App, mit der du dann quasi im Game schauen konntest, wie lange braucht noch deine Flotte oder dein Schiff,
das
bis,
stimmt.
Bis genau. Das Ziel erreicht wird und du konntest dann am Handy, glaube ich, sogar ich weiß nicht, ob man die Aufträge vom Handy aus starten konnte, aber man konnte auf jeden Fall die Belohnungen einsammeln. Also was? Das war, ja.
Da gab es eine App, ja, das stimmt.
Das habe ich nicht gewusst.
Nein, das war so richtig, richtig nerdig. Also das war dann so, verlass das Haus und schau, wann deine Schiffe ankommen. Also, ja, kann man jetzt auch drüber streiten, aber wahrscheinlich immer noch besser als Candy Crush.
Wobei, ich habe gerade so ein bisschen die generellen Review-Scores von Black Flag offen und da haben wir durchaus so Eurogamer 9 von 10, GameSpot 9 von 10, IGN 8,5 von 10, PlayStation Official 8 von 10, Xbox Magazine 9 von 10, PC Gamer 90%. Also es hat überall geile Reviews kassiert.
Weil ja, ja.
Ist aber trotzdem, witzigerweise, sehr unbekannt.
Untergangen.
Ja, bestes Beispiel, meine Frau ist ein Assassin's Creed-Fan. Die hat die Spiele gespielt, aber halt nicht alle. Und eins von denen, die sie ausgelassen hat und nie gespielt hat, war Black Flag. Und so, ich sag, wie gibt's das? Und ich hab's ihr dann letztes Jahr, du warst mega reduziert im PlayStation Store. Da habe ich es dann gekauft und habe gesagt, du spielst das jetzt mal weiter. Und sie hat widerspenstig gesagt, ja, passt, die gibt einen Schaß eine Chance. Und dann ist sie ja nie mehr weggekommen, weil es so geil war, das Spiel.
Ja, ich glaube, einer der Gründe, was sein könnte, es war halt genau diese Umbruchszeit. Ich glaube, Black Flag war eines der letzten größeren Release für die PS3.
Ja. Weil das stimmt.
Ich glaube, im Oktober 2013 war es für die PS3 draußen. Im November ist dann schon für die PS4 erschienen. Und ich glaube, das war dann einfach dieser Umbruch. Da war ja dann dieser große Konflikt, sage ich jetzt mal, keine Abwärtskompatibilität, für welche Konsole hole ich mir das Spiel jetzt, Geldmacherei, bla bla bla. Da könnte schon einiges auch passiert sein, glaube ich, dass da einfach, untergegangen vielleicht nicht, aber
dass da liegen geblieben ist, ja.
Dass ich einfach, es war halt einfach ein Generationswechsel und ich glaube, da hat Black Flag nicht wirklich davon profitiert.
Könnte auch sein, ja. Aber Black Flag war direkt nach 3, oder? Oder war Unity noch davor?
Nein, Black Flag war direkt nach 3.
Ja, und da war ein Jahr dazwischen.
Es könnte auch sein, dass es an der ganzen USA-Thematik gelegen ist, weil es im selben Setting vielleicht noch war. Ich glaube schon, dass das auch ein Thema war,
witzigerweise nicht so getaugt hat. Black Flag, also sie haben es ja auch nicht so angeguckt. Du bist ja auch erst im Laufe des Spiels von Black Flag eigentlich drauf gekommen, dass du eigentlich das Prequel zu Teil 3
spielst. Zu 3 spielst, genau.
Wobei, wie sagen wir es, was für mich Black Flag absolut auszeichnet hat, war ja jetzt nicht nur das, dass du plötzlich mit dem Schiff unterwegs bist, und das war ja auch wieder Bildgewalt pur des Kennens, sondern wenn du dann auf diesem Schiff warst und die Crew zum Singen angefangen hat, Feeling, sie haben in Black Flag, finde ich, wie in keinem anderen Teil, das Feeling der Region, der Geschichte so geil eingefangen. Das hast du in keinem anderen Spiel, dass es sich so anfühlt, wie die Zeit und der Ort auch sich anfühlen soll. Und diese Shanties waren ein Riesenteil davon. Die Idee, und wenn du dann irgendwann an einer Insel angedockt bist, da war auch in der Bar irgendwo, wir haben singen und rumsaufen und prügeln. Und, also ich habe so ein richtig geiles Piraten-Karibik-Flair gehabt bei diesem Spiel.
Das ist richtig, ja.
Das ist wahr.
Und wenn es dann auf hoher See war und gesagt hat, See, dort bläst er, und dann bist du irgendwo auf Walfang gegangen, was ja von, damals von Peter mega kritisiert worden ist. Oder wenn du mit der Tauchglocken, oh, wie bist du am Meeresgrund, um Schätze hoch. Ey, dieses Spiel hat alles gehabt, meiner Meinung nach. Alles.
Ja, es ist schon interessant, dass es so ein bisschen untergegangen ist innerhalb der Serie, weil es war wirklich sicherlich eines der besten der Serie. Und was ich eben, wie gesagt,
ganz klar unter meinen Top 3 von der Serie.
Von der Serie, ja, absolut, ja.
Also von der Hauptreihe jetzt gesehen.
Von der Hauptreihe, ja.
Es gibt die Hoch, die scheint dies heute noch auf Spotify.
Ja, die sind einfach verdammt cool.
Was für mich auf jeden Fall auch, also das größte Highlight, finde ich, ist auf jeden Fall, dass man halt diese verschiedenen Welten kennenlernt. Ich bin ja schon ganz gespannt auf das Assassin's Creed, welches in Japan spielen wird. Das ist, ich bin generell ein ziemlicher Japan-Fan, deswegen Assassin's Creed dort zu haben, wird sicherlich sehr, sehr interessant sein zu sehen, was sie da bringen. Was dieses Assassin's Creed Hexe oder so, wie das heißen soll, sein soll, kann ich mir noch immer nicht ganz vorstellen. Ein Horrorspiel im Assassin's Creed-Universum.
Ah, ich muss sagen, Japan halte ich für einen Fehler.
Ja, sie haben Ghost of Tsushima.
Sie haben Ghost of Gegner. Tsushima. Und sie haben Tenchu damals. Erinnert sich an Tenchu?
Ja, ja.
Das war genau das. Stealth, Ninja, Japan und du hast metzeln können, aber der primäre Faktor war Schleichen.
Ja, das stimmt.
Ich finde, Japan ist ein Riesenfehler, den sie machen.
Wird sicherlich eine Herausforderung, ja, das stimmt.
In Ghost of Tsushima haben wir uns, ich habe es nur kurz gespielt, aber dieses Spiel hat jedes Lob verdient, ja. Ganz einfach.
Das ist unschlagbar. Ich dachte anfänglich, ja, das ist jetzt einfach nur schon wieder so ein es spielt jetzt einfach nicht jeder, weil man es halt gerade spielt, und ich habe dann, glaube ich, wirklich ein Jahr später, also kurz bevor bevor die PS5-Version rauskam, die ja dann schon im Director's Cut quasi kam, nennen wir es einfach mal so, und ich habe gedacht, du Vollidiot, wieso hast du dieses Spiel nicht schon früher gespielt? Ich glaube, und seien wir uns ehrlich, es haben viele Spiele versucht, ein geniales Film-Intro zu schaffen, aber das erste und wirklich einzige Spiel, das es bis dato auch wirklich geschafft und verdient hat, ist Ghost of Tsushima.
Total.
Das Spiel ist ja gemacht auch für Japano-Filmfans. Das siehst du allein an dieser Grafikeinstellung, der Kurosawa-Mod.
Ja, genau.
Wie gesehen habe, dass die Einstellung überhaupt gibt, aber das ist schon gefährlich. Das war geil.
Und ja, also da haben sie halt wirklich einen riesen Brocken, an dem sie vorbei müssen, wenn es um die Thematik Japan geht. Und ich glaube irgendwie, was Codename Hexe oder so betrifft, das soll irgendwie zu Zeiten der Hexenverbrennungen in Deutschland.
Deutschland, ja.
Why not? Schauen wir mal, wieso nicht?
Also auf das bin ich definitiv gespannter als wie auf Japan, weil halt Japan kenne ich schon von den anderen Spielen.
Ja.
Aber und Hexe, und eben das kommt in einer geil
verdammt guten Version Japan.
Ja. Also, muss aber ganz ehrlich sagen, es gibt etwas, was ich an der Assassin's Creed-Reihe speziell mit den neuesten Titeln sehr stark in die Kritik nehme. Das haben wir auch schon in der Suda, in unserer Grantler-Folge haben wir das gehabt.
In welcher das, der?
Die reine Grantler-Folge.
Ah, die, okay.
Die reine Grantler-Folge, Folge 2 oder 3, was das war. Da habe ich schon gesagt, dieses ein Spiel sollte man abschließen, wenn es so aus ist. Die ganzen Teile vorher, bis hin sogar zu Origins, haben eine abgeschlossene Story gehabt und fertig. Plötzlich seit Odyssey fängt Ubisoft an, dass Story-Content nachliefert. Wenn man denkt so, fickt's euch, ich will, dass die Story aus ist. Ich spüre ein Action-Adventure-RPG, damit die Story irgendwann aus ist. Nicht damit ich mir noch 15 DLCs overladen muss, bevor die Story endlich beendet ist.
Naja, jetzt machen sie es halt mit DLCs, aber wenn wir uns ganz ehrlich sind und wir finden es alle toll, Assassin's Creed 2 war grandios, der Anfang der Ezio-Trilogie, und dann hattest du auch Assassin's Creed 2, dann Brotherhood, Revelations und dazwischen auch noch irgendwelche Ableger auf PSP und was weiß ich wo noch überall. Also da
haben die halt Ableger haben mich schon immer interessiert. Aber wann Ubisoft sagen würde, okay, wir machen jetzt mit Hexe, machen wir wieder eine geile Trilogie. und bringen drei Spiele raus, bitte ausnahmsweise in einem anständigen Abstand, nicht, dass wir ein halbfertiges Spiel irgendwie viel zu bald kriegen, aber wenn die sagen, sie machen drei Spiele draus, die alle zwei Jahre erscheinen, ist mir das ums hundertfache lieber, weil ich weiß, ich kriege ein richtig geiles Game, als wie ich kriege zitzelweise Mini-DLCs mit irgendwelche Story-Arcs, die vielleicht eine halbe Stunde dauern oder eine Stunde dauern, muss für die zwischendurch immer 20 Euro hinlegen und es ist trotzdem noch immer dasselbe fucking Spiel. Hm. Weil zwischen Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations hat sich technisch auch jedes Mal was da. Von 2 auf Brotherhood die Doppelklinge, von Brotherhood auf Revelations kam der Gleiter und der Wurfhaken, da hat sie immer was da. Da sage ich, okay, bin dabei. Aber mir ein und dasselbe Spiel hinzulegen und sagen, da, jetzt hast du jetzt Missionen in Asgard. Ich will nicht einmal in Asgard sein, ich will in England bleiben.
Ja, das stimmt, das ist einfach noch ein, das war bei Tomb Raider auch so, wo du das ganze Spiel gespielt hast und da gab es eine Höhle, die du wusstest, die, wo sie ist, du konntest die sehen, aber du konntest nicht rein, weil es war einfach gesperrt, weil sie beim DLC dann geöffnet wird und das fand ich auch total, total unnötig. Ich meine, es ist schon da. Warum? Dann weißt du schon, hey, die haben schon in das Spiel Sachen eingebaut, die werden einfach später freigeschalten für ein zusätzliches Geld.
Absoluter Unort, finde ich.
Ja.
Und was sie meiner Meinung nach leider aufgegeben haben, war speziell dieses irgendwo dieses Wirtschaftssystem von damals, speziell von der zweiten, dritten Teilen, also besser gesagt Ezio-Trilogie
von Ezio.
Und auch von Black Flag, dass du halt wirklich die Sachen, die du investiert hast, haben einen Payoff gehabt. Du hast entweder dann in der Trilogie warst du damals mehr Geld eingekriegt. Mhm. Bei Black Flag warst du und du hast das halt alles in dein Schiff investieren müssen. Und alles, was du in dein Schiff investiert hast, hat dir natürlich geholfen. Das ist irgendwie weggefallen, weil ich finde in Valhalla, alles, was ich in mein Dorf investiert habe, was zwar grundsätzlich cool war, hat mir jetzt nicht spieletechnisch so viel weitergebracht.
Mhm.
Das ist sehr in die Belanglosigkeit geruckt. Du hast den Schmied als erstes gemacht, weil Waffen ist immer wichtig und Rüstungen und fertig. Alles andere war eher irrelevant. Dieser Artefakthandel und sowas, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich brauche das, weil Geld war nie ein essentieller Faktor in Valhalla. Und das war in Origins auch nicht. Mhm. Da hat's, in Origins hat es, glaube ich, überhaupt keinen Wirtschaftsfaktor gegeben. Konnte mich zumindest nicht erinnern.
Nein, ich kann mich nicht dran erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Wie war es in Odyssey? Ich glaube, das war primär Drop Loot und fertig. Finde im Loot deine notwendigen neuen Gegenstände und aus. In Valhalla hast du halt dann die Gegenstände mit Runen und selber nochmal pimpen können. Aber das war halt bei weitem nicht so wie damals, wo du bei einem Schiff hast ja Geld verdienen müssen, damit du die Kanonen verbessern kannst, aber nicht nur Geld, sondern du hast da Rohstoffe haben müssen, um die Kanonen zu verbessern.
Das hat aber schon in Assassin's Creed 3 begonnen.
Ja, drum, das hat in der Ezio Collection schon angefangen. Da hast du
dieses Dorf, es wurde dann zum Dorf. Da hast du nur die Villa gehabt und dann
genau, wurde glaube ich,
wurde Revelation.
Das hat dann mehr Kohle einbracht, immer von der Bank abholen können.
Genau. Ja.
Aber das ist irgendwie weggefallen in den letzten Teilen. Finde ich schon.
Ja, weil ich glaube, es ist halt doch seit spätestens Origins. Also ich finde ja, versucht haben sie es oder angeteasert haben sie es ja mit Syndicate. A, mit den zwei Charakteren, die du spielen kannst. Zwei verschiedene Skilltrees. Wobei Skilltrees, du konntest eh nur die Fähigkeiten nehmen, die du da hattest. Also da war keine große Auswahl dahinter. Aber ab Origins haben sie es doch dann, nein, eigentlich ab Odyssey haben sie es dann offiziell als bisschen rollenspielartig verkauft auch, RPG, weil du dann einfach diese Skill-Möglichkeiten hattest, die Dialoge, Dialogoptionen einfach schon viel intensiver gewesen. Ich erinnere mich, in Odyssey hast du die, eine der ersten Missionen oder relativ ersten Missionen ist, du hast die Wahl, ob du eine Familie rettest, die als letzte in ihrem Dorf zurückgeblieben ist, wo eine Seuche oder so ausgebrochen ist. Wenn du sie rettest, passiert das Gleiche noch einmal in einer späteren Quest und du erfährst, okay, die Leute, die du gerettet hast, sind dafür verantwortlich, dass 100.000 andere auch gestorben sind. Wenn du sie umbringst, kriegst du dann in der Quest quasi eine Belohnung, sagen wir jetzt, dafür, dass das nicht passiert ist. Da ist dieser Rollenspielfaktor viel mehr reingerutscht. Also wenn du da dann noch ein Wirtschaftssystem auch drinnen hättest, dann hättest du, glaube ich, eine Spielzeit von 100 Stunden, nur einmal, dass du das Hauptspiel durchkriegst.
Es hat es in Odyssey, also in Origins und in Valhalla nicht gegeben. Also dass deine Handlungen, Entscheidungen in irgendeiner Weise das beeinflussen, wie es dann weitergeht, das habe ich in Valhalla so nicht gehabt. Valhalla hat zwar sicher so Sachen gehabt, wo du die halt, du hast Beziehungen eingehen können, hast da wirklich mit Charakteren Liebeleien eingehen können.
Ja, das haben sie
auch angefangen. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das in irgendeiner Weise mein Storyverlauf groß beeinflusst, weil letztlich du doch überall gleich landest.
Stimmt, das war ja eigentlich auch egal, ob du jetzt mit
hatte keine weiblichen oder männlichen
Eivor spielst.
Genau, es war auch völlig egal, ob du die weibliche Eivor oder den männlichen Eivor spielst. Ich habe immer nur die Frau gespielt, weil die einfach viel geiler war als der männliche Charakter. Also von der Persönlichkeit, die hat viel mehr Charakter gehabt, finde ich, wie er. Aber dieses Story-Geschehen, wie es in Odyssey war, das hat ja Odyssey ja sehr beliebt gemacht, diese Entscheidungswellen, die es schlagen hast können. Aber das haben sie auch wieder fallen lassen. Das ist ja auch nimmer da.
Ja, ich glaube, sie mussten sich dann wahrscheinlich einfach entscheiden und dann haben sie einfach einen riesengroßen Skilltree genommen.
dieser Skilltree verfolgt in deine Albträume, ja?
Ja, tut er wirklich.
Ah, Gott.
Gut, Valhalla war ja auch ziemlich von Skandalen geplagt, muss man ja auch dazu sagen. Es war ja dann auch mittendrin in der ganzen, ich glaube, es war danach, aber es war ja auch eine MeToo-Geschichte, die dann den Produzenten dann erwischt hatte oder folgt hatte, wo er dann irgendwie, glaube ich, 3 Wochen oder ein paar Wochen vor dem Launch dann von Ubisoft plötzlich verschwunden ist, weil irgendeine Frau hatte ihm auf Twitter geschrieben oder seine Freundin geschrieben, dass er sie betrügen würde und so weiter. Und dann musste er plötzlich aus Ubisoft aussteigen. Also da waren ja dann noch ein paar Geschichten drumherum. Dann gab es die gesamte MeToo-Affäre in Ubisoft, die ja auch Wellen geschlagen hat. Das war ja alles, glaube ich, im selben Zeitraum.
Ich glaube, in Gesamt-Ubisoft war es nicht per se MeToo, sondern dass Ubisoft tatsächlich nicht einfach nur eine sehr niedrige Frauenquote hat, sondern anscheinend Frauen dort sehr wenig Gehör finden, nicht ernst genommen werden, schlechter bezahlt werden. Also wirklich, Ubisoft hat da ein Riesenproblem gehabt mit Sexismus im Generellen. Nicht nur MeToo, sondern dass du als Frau bei Ubisoft schon mal echt im Arsch bist. Und dann ist rausgekommen, dass du als Mann bei Ubisoft auch nicht unbedingt gut behandelt wirst, weil Ubisoft alle einen Mitarbeiter wie Dreck behandelt. Und da war dann der Skandal perfekt. Also Wenn du generell schon auf alle Mitarbeiter scheißt und Frauen dann nur beschissener behandelst, dann bist du als Unternehmen halt relativ ein Arschloch. Mhm. das war zu der Zeit, ja. Das sind ja dann speziell auch ganz viele Entwickler von Assassin's Creed Valhalla, sind ja dann gekommen,
genau,
und gesagt, ja, der Grund, wieso das Spiel nur halbfertig ist und so viel Content jetzt nur fehlt, ist, weil wir 70 Stunden am Tag arbeiten müssen zum Hungerlohn und unser Arbeitgeber uns quasi auch sagt, dass wir Trotteln sind. Und wenn du der Frau bist, dann darfst du erst recht nichts sagen, weil dann bist du nur das kleine Mäuschen, was einen Schnabel halten soll.
Da ging ziemlich viel schief, ja, genau, das habe ich gemeint, ja. Aber ja, jetzt abgesehen von Valhalla finde ich schon, dass Assassin's Creed als Serie viel beigetragen hat zur Spielewelt, auch in anderen Spielen. Also wie gesagt, dieses ganze Parcours-Erlebnis vom Klettern, dieses Stealth-Schleichen durch die Massen, das sind schon ein paar Sachen, die durchaus sicherlich Assassin's Creed auch für andere Spiele inspiriert hat.
Was würdet ihr sagen, ist von die Gaming-Innovationen her, das, wo ihr sagt, hey, Hut ab, danke Ubisoft und Assassin's Creed, danke für diesen Clou, weil das hat echt, echt was gemacht.
Also für mich sicherlich dieses Parcours-Erlebnis, die Einfachheit des Knopf gedrückt halten und über Dächer schwingen, fand ich schon eine wirkliche Innovation.
Ja. Wobei, das ist ja jetzt mit den neuen Teilen, da musst du ja dann quasi entscheiden, welchen Knopf hältst du gedrückt für raufklettern und welchen hältst du gedrückt für runterklettern.
Ja, da bin ich schon ausgestiegen, ja.
Wobei, sagen wir es, das hat es gebraucht. Das hat es gebraucht, wie oft damals nur Ezio runtergeklettert ist, wo ich eigentlich aufhören wollte. Das oder aufgeklettert ist, wo ich eigentlich nur vorbeilaufen wollte.
Das stimmt, das ist mir auch oft passiert, ja.
Ich glaube, dass das viel Controller gekostet hat auf der Welt.
Deswegen waren die PS3-Controller damals wahrscheinlich auch noch günstiger.
Das mit dem Adlerauge war eigentlich auch cool, dass du da raufgeklettert bist und dann einen weiteren Teil der Karte freigeschalten hast.
Ich weiß, ich weiß nicht, ob das eine Innovation ist. Fluch und Segen zugleich, weil mittlerweile hast du es wirklich in jedem Spiel.
Jetzt hast du es
in jedem Spiel. Oder in jedem Open-World-Spiel. Erreiche den Punkt, drück den und den Knopf und die Karte wird erweitert. Das haben sie dann noch bei Watch Dogs grandios weitergeführt.
Beispiel auch bei Horizon, wo du die Dinosaurier finden musst, damit du da raufkletterst und den Rest freischaltest. Also das ist schon eindeutig von Assassin's Creed inspiriert, ja.
Wobei ich sagen muss, für mich persönlich, glaube ich, das, wo Assassin's Creed am meisten dazu beigetragen hat, ist, durch das, dass Assassin's Creed halt so schöne Open Worlds für History-Fans hat, wo du echt drin versinken kannst, haben ja andere Spiele eher eine Open Worlds irgendwie interessant gestalten müssen. Und ich glaube, dass das der größte Anstoß war für in Open World versteckte Easter Eggs. So quasi, hey, wir haben vielleicht nicht so historisch schöne Welt wie Assassin's Creed, aber wenn du unsere Welt erkundest, dann entdeckst du vielleicht richtig coole Easter Eggs, die wir versteckt haben.
Mhm. Das könnte auch sein, ja.
Wie sonst kriegst du an, ich nehme jetzt ein ganz kurioses Beispiel, das Haifisch-Spiel Maneater. Ich habe dieses Spiel so angefeiert, weil es so ein typisch arcadiger Blödsinn war und ich habe das echt gefeiert. Aber was mich dann begeistert hat, war, Maneater hat eine Open World, in der du rumschwimmen kannst und Easter Eggs finden, aber die lustigsten Easter Eggs. Du findest am Meeresgrund in Maneater zum Beispiel eine Ananas und daneben eine so eine Tiki-Figur, so eine Steinfigur. Also wirklich das Haus von SpongeBob und Thaddäus findest du da. Und am anderen Punkt, am Meeresgrund, findest du ein riesiges Metalltor mit Ketten und einem Vorhängeschloss, wo du dahinter definitiv einen Rift sehen kannst und drauf steht Don't open Kaiju inside. Ein Walking Dead und, wie heißt es nochmal? Pacific Rim Easter Egg in Arm. Wie geil. Also die Open Worlds haben sich definitiv interessanter gestaltet, seit Assassin's Creed die Latte so hochgelegt hat.
Mhm. Ja, wobei man noch sagen muss, also Maneater war wirklich ein Überraschungshit, sage ich jetzt nochmal, das hat keiner, glaube ich, erwartet. Und gerade wenn du keinen Druck hast, jetzt das nächste Open-World-Spiel zu werden, kannst du dir solche Sachen, glaube ich, auch leisten und dann einfach wirklich den Spaß am Entwickeln haben, wo du dir dann einfach sowas leistest.
Stimmt, ja. Aber der Spaß war dafür Hammer. Also, ich weiß, es ist eine Assassin's Creed-Folge, aber liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer, falls ihr das Haifischspiel Maneater noch nicht gespielt habt und ihr findet es irgendwo gebraucht oder im Angebot, bitte spielt es. Es ist so ein Spaß. Und geht's auf Erkundungstour. Die Easter Eggs sind ein Wahnsinn. Gerade wenn du so ein bisschen so Kind der 80er, 90er bist, da sind auch Filmreferenzen drin. Natürlich zum Weißen Hai ist auch was dabei. Es ist ein so geile Easter Eggs. Und der Kommentator, der Hintergrundkommentator, ist auch teilweise so unterhaltsam. Also dieses Spiel war echt eine Überraschung. Wobei ich schon von sehr, sehr viel Leid gehört habe, dass einer genau dieser Open World Dreh einfach wirklich auf die Eier geht. Und es viele Spiele gibt, die Open Worlds schaffen, wo keine notwendig waren.
Ja, stimmt. Das war ein zweigleisiges Schwert, weil ich glaube, wenn du heutzutage dann ein Spiel rausbringst, wo keine Open World ist, heißt wieder, wir sind jetzt keine Open World dabei. wie du es machst, machst du es falsch. Und irgendwie, ja, es versucht halt jeder, den vorigen zu toppen, was die Spielewelt betrifft.
Ja, wobei God of War, Ragnarok macht es jetzt sehr geschickt. Sie erwecken den Schein einer Open World, sind aber durch sehr geschlossene, in sich klein gehaltene Schlauchlevels.
Mit Möglichkeiten zum Zurückkommen und die Punkte, ja, auf jeden Fall.
Genau.
Ist gut gemacht, muss ich ehrlich sagen, hat mich kein bisschen gestört. Und nein, nicht, weil ich das Spiel jetzt in Schutz nehme oder sonstiges, sondern dass ich einfach jetzt nicht diese Freiheit habe, alles erkunden zu müssen dürfen, um alles zu haben. Du hast die Möglichkeiten, dass du ab gewissen Storypunkten dann nicht gleich zurückkehrst, sondern vielleicht dort dich noch ein bisschen umschaust, den quasi den linken Schlauch nimmst, anstatt den Schlauch zurück, oder den rechten Schlauch zu einer anderen Möglichkeit, dass du noch Sachen findest. Aber es ist dann einmal auch ein bisschen, ja, erleichternd, bevor es dich wieder Stunden über Stunden in, ich weiß nicht, was für Städten herumtreibst.
Es hat eine gute Balance, das finde ich einfach. Es ist ausgewogen. Und es, ja, ich meine, Assassin's Creed ist halt ein gutes Beispiel für eine Serie, die jetzt, ich sage jetzt, Schlauchverhalten hatte und sich den Sprung gewagt hat zum RPG. Manche meinen, es ist gelungen, manche meinen, es war nicht notwendig. Das kann man jetzt neben so lala sehen. Für mich, ich bin eher der, der sagt, das war nicht notwendig, weil ich finde, es war immer schon groß genug. Also mit Brotherhood habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht. Und trotzdem hast, wie du auch sagtest, ja, es war Open World-ish, aber nicht komplett Open World in dem Sinne. Es war ausreichend. Und ich finde, das hat mir eigentlich in den ersten Spielen immer mehr Spaß gemacht, dass es diesen Bogen hatte und nicht jetzt, du musst deinen Charakter leveln. Und es ist dann, was unterscheidet dann ein Spiel von dem anderen? Und dann ist es eigentlich nur noch die Story, weil das Spielgeschehen ist irgendwo das Gleiche, im Sinne von, du musst leveln, du hast Skill Trees, du hast dies und das. Und da konnte sich dann meiner Meinung nach halt Assassin's Creed jetzt einfach nicht mehr abheben, weil die Story einfach nicht mehr so vorhanden war.
Ja, wir haben, beziehungsweise du, Adnan, hast vorher gerade die kommenden Assassin's Creed-Spiele erwähnt, mit Mirage, Hexe und es soll dann dieses Infinity auch kommen, oder habe ich das falsch verstanden? Oder Infinite?
Ja, das Infinity ist jetzt ein, ich weiß nicht, haben sie das jetzt offiziell schon angekündigt, dass es kommen soll, ohne jetzt wirklich einen Release-Zeitraum zu nennen, wo du quasi dann...
Das ist ein Online-Ding, oder?
Komplett online, open world.
Ja, sein genau.
Soll. Also ich verstehe das dann quasi als WoW von Assassin's Creed.
Sowas in der Richtung, ja. Hätte ich auch gesagt.
Jetzt.
Oder gedacht.
Jetzt spinnen wir mal einfach mal dumm. Jetzt hätte ich gesagt, jetzt werden wir mal kreativ.
Das Adnan. Fang ich an.
Ja, passt, Michi. Dann fangen wir mit dir, Michi, an. Wenn du dir jetzt aussuchen kannst, ein kommendes Assassin's Creed vom Setting her, von der Zeit und keine Ahnung, vom Ort, was wäre so deins, wo du sagst, fuck, shut up and take my money?
Okay, ich pitche euch jetzt was.
Das will ich. Ich will, dass du uns eine Idee pitcht.
Ist jetzt nicht ganz, aber ich mache eine super Mischung draus. Also, wir machen bei Codename Hexe weiter. Das Ganze siedeln wir an im mittelalterlichen Deutschland. Es kommen wieder zwei spielbare Charaktere und sie heißen Hänsel und Gretel.
das wäre cool. Ja.
Boah, aber die Grimms Märchengarten genug DLC-Stoff
her. Auf jeden Fall.
Vorsicht, wenn Ubisoft das hört, dann
Und Gretel kann zaubern. Und Hänsel kann nur Nahkampf und Tank-Fähigkeiten lernen.
Das würdest du echt kaufen?
Nee, aber ich habe jetzt einen von dem Scheiß pitchen wollen.
Nein, ich will. Aufgabe nicht verstanden. Setzen 6.
Okay.
Die Aufgabe also, ist wirklich, ich will einen Pitch für euch beide, von einem Assassin's Creed, wo ich wirklich sage, jetzt das würde ich kaufen, ohne zu überlegen.
Also für mich wäre es sicherlich Genghis Khan. Das wäre eine geile Ära. Oder das ganze... die ganze der ganze Zeitraum zwischen von Istanbul, Babylon und so weiter. Also das würde mich, wäre eine coole Zeit der Alexander des Großen. Also ich denke, da gibt's, das wäre eine coole Ära, die mir auch taugen würde zu erkunden in Assassin's Creed.
Okay. Also so richtig diese Mongolenvölker.
Mongolenvölker, okay. Genau.
Ja, aber sind wir da nicht wieder bei Ghost of Tsushima?
Ja, aber auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite, genau. Ja.
Wobei dann Ubisoft wirklich den Fehler vermeiden würde, Japan anzugrapschen und sagen, okay, wir machen halt die mongolische Seite. Vielleicht nicht unbedingt, man muss ja nicht immer die Heroes spielen in der Geschichte, man kann ja die wirklichen Monster der Geschichte spielen. Why not? Wo Genghis Khan? Ja. Ja, ist eigentlich nicht.
Wäre schon interessant.
Michi, vielleicht hast du jetzt die Aufgabe verstanden.
Ich habe die Aufgabe vorher schon verstanden, aber als Klassenclown habe ich mir gedacht, das muss das jetzt sein. Es gibt einfach schon, wie wir vorher gesagt haben, also mit dem antiken Ägypten und Griechenland sind einfach zwei meiner Ära, die ich wirklich absolut genial finde, abgedeckt worden. Eine andere Reihe hat dann wieder die Japan-Seite abgedeckt, eine verdammt grandiose Seite. Ich müsste jetzt wirklich Brainstorming machen, dass ich sage, okay, das und das gab's jetzt noch nicht. Die Ära würde mich auch interessieren, weil auch mit Syndicate ist das viktorianische London abgehakt für mich. Und alles, was dann zu sehr schon in die Neuzeit geht, ist einfach uninteressant für ein Assassin's Creed für mich. Dann ist es kein Assassin's Creed mehr, dann ist es ein Watch Dogs.
Dann pitch ich mal eine Idee.
Tu das.
Die Azteken. Die Azteken, so richtig, dass man sagt, okay, ja. Das ist ja eine historische Kultur, von der wir generell sehr wenig wissen. Mhm. Wer sagt denn, dass dort nicht sich Ähnliches wie in Ägypten abgespielt hat? Dass quasi es müssen ja dann nicht immer die Assassinen sein, aber es kann ja sein, dass dort trotzdem in irgendeiner Form so ein Elite-Kampf-Mensch-Trupp ebenfalls sowas entdeckt hat, wie diesen Edensplitter oder halt böse Mächte, die es für sich benutzen wollten, um das Ende der Welt hervorzurufen. Was sei? Azteken, Mayas, das war schon ziemlich.
Ja, es wird stimmt, dann wieder so in die Richtung gehen, gegen die Konquistadoren und so weiter, ne?
Genau. Und du hättest dann wieder eher primitivere Waffen und müsstest dir trotzdem gegen Leid mit Musketen durchsetzen?
Ich müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube, teilweise mit den Azteken gab es in Liberation auch schon was, weil das war also bei dieser. Da ging es ja um die Sklaverei. Ich bild mir ein, da warst du auch entweder mit Mayas oder so, hat sowas zu tun.
Vielleicht für mich hätte es dann so ein bisschen so ein Vibe wie der Film Apokalypto, falls du euch an den erinnert.
Ja.
So in die Richtung. Also so in die Richtung. So Jungle-Feeling und ja. Vor allem, du musst dir dann auch gegen andere aztekisch-mayische Völker durchsetzen, Inka, was auch immer. Also das sind ja unter sich auch verfeindet. Und ich finde, wenn man das gut abliefern würde, das war Assassin's Creed, aber ich sage, da schnuppere ich gern wieder rein. Mhm. Oder, und da pitche ich jetzt ganz weit, wobei das ergabert noch Origins gar keinen Sinn, storytechnisch, man geht ganz zurück in die Prähistorie. Man sagt, so wirklich Neandertaler oder Cro-Magnon-Mensch.
Assassin's Creed T-Rex, oder?
So wie Far Cry Primal, also Assassin's Far Creed Primal. Primal. Da würde ich auch sagen... Assassin's
Creed Turok, ne?
Ja, quasi. Aber da würde ich sagen, also mit Säbelzahntigern und Mammuts und Zeug wäre, glaube ich, ein geiles Assassin's Creed. Was ich definitiv nicht spielen würde, da melde mich nicht für einen Test an, das probiere ich gar nicht, das ist ein futuristisches Assassin's Creed. Hm. Weil sobald die Laserwaffen...
Das würde nicht funktionieren.
Das würde nicht gehen, ja.
Dafür ist, also Watch Dogs ist ja auch Ubisoft und das ist im Grunde, seien wir uns ehrlich, es ist Assassin's Creed in der Gegenwart. Und hat ganz gut funktioniert eine Zeit lang. Also der erste war einfach storymäßig ziemlich cool. Der zweite, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
Genau.
Und der dritte, war das jetzt Legion? Ich habe den Test geschrieben, ich kann mich nicht...
Watch Dogs 3,
genau. Im futuristischen London von heute oder jetzt nicht in allzu ferner Zukunft. Super funktioniert, storymäßig, aber es war Assassin's Creed im Grunde. Es hat halt nur anders geheißen. Mhm. Von dem her, ich glaube, in diese Richtung gehen sie nicht. Da wissen sie einfach, okay, das funktioniert nicht und ein Assassin's Creed muss das wissen sie hoffentlich, einen geschichtlichen Hintergrund haben. Und auch wenn sie den 5000 Mal mit DLC und was weiß ich erweitern, aber du brauchst eine Grundstruktur und sagen, okay, das ist jetzt die Zeitepoche, weil sonst funktioniert es nicht.
Ich habe online ein paar Mal gelesen, von eben Fans, Usern, so Wünsche nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt zwei Fragen an euch. Erstens, könnte Assassin's Creed im Zweiten Weltkrieg funktionieren? Und zweitens, ist das Thema Zweiter Weltkrieg fürs Gaming nicht eigentlich schon ziemlich ausgelutscht?
Also funktionieren, ja, denke ich schon. Und auch ja, ich denke, es ist auch schon ausgelutscht, weil das ist es gibt schon so viele Spiele in diesem Setting. Es gab ja mal Gerüchte, dass ein Assassin's Creed für den Zweiten Weltkrieg geplant wird. Ich habe dann aber nie wieder was gehört, aber ich fände es auch nicht notwendig, ja.
Michi, was sagst du?
Ich glaube, so Klischee denken das auch sein mag, aber ich denke mir, Zweiter Weltkrieg, spieletechnisch, das gehört einfach in die Shooter, ins Shooter-Genre. Da gibt es einfach schon genug davon. Also ich bin kein Shooter-Fan, es werden wahrscheinlich andere sagen, nein, und mehr davon und ich möchte mehr. Ist in Ordnung, bitte, sollte bekommen. Aber ein Assassin's Creed in der Ära, es ist mir dann auch schon wieder, ganz ehrlich, zu nah an der Neuheit, oder das ist einfach nicht mehr Assassin's Creed-like, die Ära oder die Epoche. Ich glaube, alles, was so 18. Jahrhundert noch ist, goldenes Zeitalter, eben Piraten oder viktorianisches Zeitalter London, das war schon hart an der Grenze. Aber wie gesagt, war einfach, oder waren Epochen, die mich wirklich interessiert haben. Aber alles danach, alles nach der industriellen Revolution, nee, finde ich, passt nicht mehr rein, weil dann bist du wieder im Assassin's Creed 1 in der modernen Welt. Also in der Gegenwartsgeschichte und hat im ersten Teil gepasst, quasi als Rückblende zu spielen in die Gegenwart. Oh Gott, Kopf im Knopf im Kopf.
Knoten im Kopf.
Knoten im Kopf. Wow. Siehst du, das passiert. Also nein, ich finde, das Zweite Weltkrieg ist keine Thematik für ein Assassin's Creed-Spiel. Wenn sie ein komplett neues Spiel bringen in der Ära und andere Aufgaben, können wir drüber reden. Aber wenn sie es als Assassin's Creed verkaufen wollen, nee, bin ich raus. Oder nicht mal drin.
Jetzt haben wir vorher ganz kurz über Hexe geredet und deinen lustigen Pitch über Hänsel und Gretel. Hexe soll ja quasi Horrorspiel werden, also werden es vermutlich Hexenelemente einbauen. War ja jetzt in den letzten Teilen auch mit ägyptischen Göttern, griechischen Göttern, in Valhalla jetzt mit nordischen Göttern. In Valhalla gibt es eine ganz starke Sequenz, die spielst du sehr, sehr lang, in Asgard. Da bist du Odin und du begegnest Freya, Thor und so weiter, du begegnest den Ollen und auch Loki. Und du spürst tatsächlich in Asgard. Und das DLC, was dann gekommen ist, ist ebenfalls ein reines Story-Teil in Asgard selber mit den Göttern. Mhm. Das Jotunheim-DLC. Jetzt meine Frage an euch. Ihr kennt meine Meinung dazu. Würdet ihr Assassin's Creed spielen, was ausschließlich in einer fiktiven Götterwelt oder Fantasy-Welt oder keine Ahnung was Welt spielt?
Nein. Würde mich nicht. Das wird, wie vorhin mit dem Weltkriegsthema, das wird für mich irgendwie an dem Thema vorbeigehen, für was Assassin's Creed für mich steht.
Reden wir jetzt von einer komplett fiktiven Welt bezüglich.
Sowas wie Asgard.
Komplett. So wie Asgard, also, ja.
So wie Asgard. Beruhend auf einer wahren Religion quasi und mit deren.
Du kannst das sagen.
Oder willst du was komplett Neues finden?
Nehmen wir einen Pantheon, sagen wir mal Atlantis wäre das nächste.
Naja, das gab es ja schon mit Odyssee. Da gab es ja die DLCs mit.
Da hat es ein Atlantis-DLC gegeben?
Ja.
Okay, dann, das war nur. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viel fiktive.
Aber das Welten. Heißt, es gab Atlantis schon, es gab Jotunheim schon, Asgard schon. Dann haben sie eigentlich schon fiktive Welten aufgegriffen und ja.
Aber jetzt angenommen, es wäre das ganze Spiel jetzt nicht ein DLC, sondern es wäre Assassin's Creed Odyssey, hätte sich ausschließlich auf dem Olymp und in Atlantis abgespielt. Nicht in Griechenland, sondern wirklich nur auf dem Olymp und in Atlantis. Hättest du das dann gespielt?
Das, ganz ehrlich, es käme darauf an, wie sie es gekauft hätten oder genau. Wie sie es gepitcht hätten. Aber ich glaube, das hätte als Assassin's Creed Spiel nicht funktioniert. Assassin's Creed God? Oder nee, ich glaube, da wäre ich auch raus gewesen. Gerade Codename Hexe oder wie es dann jetzt auch immer heißen mag, wenn es dann kommt. Wenn sie da jetzt dann eher so gehen, also jetzt nicht, also geschichtlich basierend auf Zeit der Hexenverbrennungen und Hexenverfolgungen, also so 17. Jahrhundert, dass ich jetzt nicht ganz falsch liege, und da die geschichtlichen Aspekte reinbringen mit dem Hexenhammer und wie sich das entwickelt hat und warum und hast du ja schon eine super Grundlage für die Bösen mit der Inquisition, die verfolgen aus komplett blödartigen, stumpfsinnigen Ideologien heraus, du dann hier noch dazu eine Story erfindest, die sich mit Hexenthematiken beschäftigt oder auch nehmen wir Märchen dazu. Wenn es funktioniert, ist es doch eher für mich was, dass ich sage, es spricht mich an, als wenn ich jetzt sage, ich spiele einen Gott, der den Olymp auslöscht. An was erinnert uns das?
Ich muss sagen, das war für mich einer der Gründe, wieso ich aufgehört habe mit Assassin's Creed Valhalla. Diese Quest-Serie, da wirklich die Story essentiell war in Asgard. Ich rede noch nicht einmal vom DLC. Die Tatsache, dass mich Assassin's Creed Valhalla nach Asgard gejagt hat und ich dann in Asgard questen habe müssen als Odin, war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das will ich in Assassin's Creed nicht haben. In Origins, dass ich gegen einen Gott antreten muss, als Gegner, okay. Aber ich bin nicht in irgendeinem ägyptischen Pantheon gelandet, in einer fiktiven Welt, wo ich nehme die Figur bin, die ich ursprünglich gespielt habe. Das ist für mich der Punkt, wo ich sage, Ubisoft, nein. Einfach nein. Ich kauf's nicht, ich spür's nicht, das juckt nicht. Und in dem Moment, wo ein neues, angenommen Hexe, zieht mich aus dem antiken Deutschland oder aus dem mittelalterlichen Deutschland plötzlich raus und ich finde mich wieder in einer Fantasy-Welt, die sie sich ausgedacht haben, hab's mich wieder verloren. Fickt's euch. Ganz einfach.
Wir werden sehen. Vielleicht
sind wir mit
Hänsel und Gretel gar nicht so weit weg.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Hexe und die Tatsache, dass der Horror spiel wird, finde ich persönlich mega interessant. Also das, glaube ich, hat Potenzial, wann sie sich einhängen und es nicht wieder halb gar auszuschießen.
Es gibt momentan noch nicht mal einen Release.
Es gibt noch gar nichts.
Also von dem her, vielleicht überlegen sie sich wirklich und lassen sich Zeit.
Aber die Mongolen würde ich auch spielen. Wirklich, na, die böse Seite der Geschichte, die würde ich tatsächlich auch mal spielen. Why not? Ja. Why not? Gut, meine Lieben, dann hätte ich jetzt mal gesagt, wir schließen das Thema Assassin's Creed ab. Wir waren jetzt wieder mal ein bisschen ausnahmsweise mal schwärmerisch unterwegs, weil da gibt's echt viel Lobenswertes zum Sagen. Und ja, lieber Adnan, was ist deine Empfehlung an alle Leute da draußen von der Assassin's Creed-Reihe?
Sicherlich Brotherhood.
Brotherhood? Michi?
Ich schwanke zwischen zwei. Aber es wird, es ist klar, es wird Syndicate. Es ist einfach, wenn das viktorianische Zeitalter liebt, London liebt, ab nach London. Syndicate.
Und dann haben wir meine persönlichen Top 3 Assassin's Creed Spiele jetzt in die Empfehlung. Ich sage jetzt nur, Assassin's Creed Black Flag ist ein Erlebnis muss. Und es sind aus meiner Sicht die drei besten Teile der gesamten Serie. Und die sollten wir echt gespielt haben. Einfach weil. Gut, dann verabschieden sich für heute für die Podcast-Folge von euch der Adnan.
Ciao.
Der Michi.
Tschüss.
Und ich sage auch tschüss für euch und bis zum nächsten Mal.